begrüße Sie zu der Nachmittagssitzung und darf Ihnen Herrn Reiche als nächsten Vortragenden vorstellen, den meisten von Ihnen wahrscheinlich ohnehin bekannt. Herr Reiche vertritt die Disziplin Psychoanalyse, etwas missverständlich hier, einige Analytiker haben sich schon geärgert, ausgedruckt als analytische Psychologie. Das hat Herr Gruschka, habe ich mich erkundigt, extra gemacht, Zitat von Adorno, weil Adorno das so bezeichnet hat. Herr Reiche vertritt aber gleichzeitig auch das Fach Soziologie, denn von Haus aus ist er Soziologe. Er hat in Berlin und Frankfurt Soziologie studiert, in Berlin 1969, hier in Frankfurt, Entschuldigung, 1969 sein Diplom gemacht und dann in den Sexualwissenschaften promoviert mit einer empirisch-soziologischen Untersuchung unter dem Thema Der gewöhnliche Homosexuelle, eine Schrift, die 1973 erschienen ist, zusammen mit Martin Dannecker, denn sie war hervorgegangen aus einem gemeinsam mit Martin Dannecker durchgeführten DFG-Projekt zwischen 1970 und 1973. Von 1973 bis 1982 war Herr Reiche an dem Institut für Sexualforschung hier am Klinikum der Frankfurter Universität Mitarbeiter und hat in dieser Zeit von 1973 bis 1980 sich zum Psychoanalytiker innerhalb der DPV am Sigmund Freud Institut ausbilden lassen. Seit 1991 ist er, wenn ich das hinzufügen darf, hochgeachteter Lehranalytiker der DPV hier in Frankfurt. Er hat sich 1991 habilitiert am Fachbereich Medizin mit dem Thema Geschlechterspannung, ein Buch, das von großer Wirkung gewesen ist und nach wie vor eines der analytisch für beide Fächer, also jedenfalls für die Soziologie kann ich das bezeugen, wichtigsten Bücher zu diesem Thema. Seit 1982 ist Herr Reiche als niedergelassener Analytiker hier in Frankfurt tätig. Seine Forschungsschwerpunkte sind Geschlechtsidentität und ihre Störungen, Perversionen, psychoanalytische Kulturtheorie und die Psychoanalyse der Gegenwartskunst. Dazu hat er in der letzten Zeit sehr viel geforscht. Ich nenne weitere wichtige Veröffentlichungen über die Dissertation hinaus. Sexualität und Gesellschaft, eine Festschrift für Volkmar Sigusch, die er zusammen mit Martin Dannecker herausgegeben hat, eine weitere Schrift Mutterseelen allein, Kunst, Form und Psychoanalyse, ein Buch, das vor kurzem bei K.D. Wolf erschienen ist, Sturmfeld, ja. Aber wenn ich nun schon so informell geworden bin, dann darf ich vielleicht abschließend auch sagen, dass Raimund Reiche wohl wie kaum ein anderer in der Lage ist, das Thema des Verhältnisses von Gesellschaftstheorie oder früher Marxismus, aber umfassender Gesellschaftstheorie und Psychoanalyse fortzusetzen. Er hätte an der Universität, darum haben sich einige, unter anderem auch ich, mich sehr bemüht, leider vergeblich, diese Forschungsthematik grundlegend erneuern können und dafür Spuren hinterlassen können in Form von Habilitationen und Dissertationen. Ich hoffe, dass es dennoch dafür auf die Dauer Äquivalente gibt. Immerhin hat Herr Reiche den Lehrstuhl von Frau Rohde-Daxer drei Semester lang vertreten und jetzt wohl im vierten Semester gegenwärtig. Aber wie das mit den bürokratischen Bestimmungen so ist, das kann er auch nicht weitermachen, weil es eine Bestimmung gibt, dass man nicht länger als vier Semester vertreten darf, weil man sonst vielleicht sich einklagen könnte in so eine Professur, eine ziemlich absurde Vorstellung in diesem konkreten Fall. Aber das ist genau der Unterschied zwischen sozusagen fallspezifischer Bewertung und Subsumptionslogik. Herr Reiche wird seinen Vortrag in zwei Teile gliedern und wir könnten das dann so machen, dass wir nach dem ersten Teil schon diskutieren. Der erste Teil wird sich beziehen auf eine Auslegung der Adornoschen Schrift über das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse oder und Psychologie. Und der zweite Teil wird zeitdiagnostischen Versuchen gewidmet sein, die Herr Reiche auf seiner Erfahrungsbasis sozusagen mit Blick auf die zeitdiagnostischen Seiten der Adornoschen Tradition dann uns vortragen wird. Wir sind sehr gespannt.
Meine Damen und Herren, lieber Ulrich Oebermann, vielen Dank für die Einladung. Wie bereits korrekt referiert, zwei Teile. Und ich möchte vorschlagen, dass ich die auseinanderhalte und wir nach dem ersten Teil diskutieren, der eine Auslegung darstellt des Manifests von Adorno zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie. Und dann im zweiten Teil wird es über zeitdiagnostische Fragen gehen. Denn ich persönlich könnte nicht 70 Minuten zuhören, so viel ist es zusammen, das fände ich für besser. Ich habe ja so viel Zeit bekommen, dankenswerterweise. Ich beginne mit dem ersten Teil. In seinem Essay zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie aus dem Jahr 1955 hat Adorno mit allen Projekten und Illusionen einer Verbindung von kritischer Theorie und Psychoanalyse und einer Anwendung der Psychoanalyse auf Kultur und Gesellschaft abgerechnet. Dieser Essay trägt das Zeichen des Schlussstrichs. Zwar hat Adorno auch danach noch eine Weile lang auf bereitliegende psychoanalytische Argumentationsfiguren aus dem kulturanalytischen Repertoire zurückgegriffen, etwa in der Theorie der Halbbildung von 1962. Aber derartige Rückgriffe werden nach 1955 immer seltener. Der Höhepunkt, gleichzeitig das Ende seines Schaffens, bezeichnet durch die ästhetische Theorie, ist frei von jeder Verwendung von Psychoanalyse. Schaut man nur auf die manifeste Textgestalt. Gleichzeitig ist die ästhetische Theorie aber auch dasjenige Werk unter seinen Werken, das den Gehalt der Psychoanalyse wie kein anderes in sich aufgenommen hat. Im übertragenen Sinn verkörpert die ästhetische Theorie das, was wir von einem Menschen im Zustand nach Analyse, um nicht zu sagen nach gelungener Analyse, erwarten, dass er nicht mehr psychologisiert. Immer dann, wenn ein Mensch den Mund aufmacht und sagt, in meiner Analyse habe ich, wird genau mit dem Satz, der jetzt folgt, die nicht durchgearbeitete, die unverstandene Stelle in der Analyse und, was in diesem Fall das Gleiche ist, die blinde Stelle im Leben dieses Menschen markiert werden. In einem radikalen Sinn hat die Psychoanalyse in Form von psychoanalytischen Deutungen nichts in den anderen Wissenschaften verloren. Ihr Gehalt soll in die anderen Wissenschaften eingehen und in ihnen aufgehen. So verstehe ich Adornos Begriff der Mimesis. Auf diesem Wege haben sich die psychoanalytischen Deutungen am Objekt der Deutung, sei dieses nun ein Kunstwerk, ein Massenspektakel, ein Event, die Rede eines Politikers, eine Zeitdiagnose oder was auch sonst, derart abzuarbeiten, dass die Theoriesprache der Psychoanalyse sich am Gegenstand der Deutung in diesen transformiert. So verstehe ich Adornos Forderung nach dem Vorrang des Objekts. Diesen verlangen wir ja auch von der psychoanalytischen Deutung auf ihrem eigenen Feld, in der klinischen Situation. Vorrang des Objekts bedeutet hier, wir sprechen mit dem Patienten in der Sprache des Patienten, nicht aber in psychoanalytischem Vokabular, nicht in Theorieversatzstücken oder metapsychologischen Modellen, oder sollten dies doch nicht tun. Wir sagen nicht oder sollten doch nicht sagen, Sie sind jetzt im Widerstand oder da hat Ihnen Ihr Wiederholungszwang wieder einen Streich gespielt, sondern wir haben das, was wir mit den Konzepten des Wiederholungszwangs oder des Widerstands meinen, in das Geschehen zu übersetzen, das wir am Objekt beobachten. In einem radikalen Sinn sind alle psychoanalytischen Deutungen außerhalb der klinischen Situation wilde Deutungen, in dem Sinn, in dem Freud diesen Begriff einführte. Sie bleiben der Sache auch dann äußerlich, wenn sie den Sachverhalt zutreffend beschreiben. Da sich an dieser Frage die Geister im Anwendungsdiskurs, das ist mein Kürzel für Anwendung der Psychoanalyse auf die Gesellschaft, bis heute scheiden, will ich Adornos Position aus dem Jahr 55 grob in vier Linien nachzeichnen und dabei gleichzeitig die Entwicklung nach Adorno in noch gröberen Strichen skizzieren. Die erste Linie betrifft den Vorrang der Gesellschaft vor dem Individuum und daraus abgeleitet den Vorrang der Soziologie vor der Psychologie. Wohlgemerkt, nicht vor der Psychoanalyse. Adorno spricht selten von Psychoanalyse in den 50er Jahren, sondern immer von Psychologie und analytischer Psychologie, meint damit aber die Psychoanalyse. Das ist eine bestimmte Taktik, der ich also philologisch nicht ganz nachgegangen bin. Adorno bleibt hier in der Sache noch ganz 1955 auf der Linie des Marxismus. Ich zitiere. Denn die spezifischen gesellschaftlichen Phänomene haben sich durch die Einschaltung abstrakter Bestimmungen zwischen den Personen, zumal des Äquivalententauschs, und durch die Herrschaft eines nach dem Modell solcher von den Menschen abgelöster Bestimmungen gebildeten Organs, der Ratio, von der Psychologie emanzipiert. Die Kommensurabilität individueller Verhaltensweisen, die reale Vergesellschaftung beruht darauf, dass sie als Wirtschaftssubjekte überhaupt nicht unmittelbar sich gegenüberstehen, sondern nach dem Maß des Tauschwerts agieren. Und was hier Adorno noch ausfaltet, nach dem Maß des Tauschwerts agieren, das ist ja eine der Hauptmetaphern und der Kürze, die er verwendet, wenn er später nur noch von verwalteter Welt sprechen wird oder wenn er eine marxistisch angelegte Argumentation immer knapper und immer erratischer zusammenzieht. Aber an dem Essay von 1955 fällt doch auf, dass Adorno den Kapitalismus nicht mehr, wie etwa noch 1942, beim Namen nennt, sondern nur mehr die Hauptmetaphern der Kritik der politischen Ökonomie anklingen lässt, wie Maß des Tauschwerts, Äquivalententausch. Gleichzeitig sind aber die Formulierungen, die den Vorrang der Gesellschaft vor dem Individuum begründen, noch nicht so schroff wie im sogenannten Postskriptum von 1966. Ich werde darauf noch eingehen. Die Formel Vorrang taucht erst im Postskriptum auf. Vorrang der Gesellschaft über die Psychologie heißt es da oder auch angesichts, also ich zitiere jetzt aus 1966 aus dem Postskriptum zu diesem Aufsatz, angesichts der gegenwärtigen Ohnmacht des Individuums, Gedankenstrich aller Individuen, hat bei der Erklärung gesellschaftlicher Vorgänge und Tendenzen die Gesellschaft und die mit ihr befassten Wissenschaften, Soziologie und Ökonomie, den Vorrang. Das Postskriptum von 1966 oder im Postskriptum von 1966 ist der Vorrang einerseits schroffer formuliert, andererseits in eine nicht mehr begründende Metaphorik eingehüllt, die nur noch, wie die Rede von der gegenwärtigen Ohnmacht, dem Eingeweihten sagt, dass damit die unter dem Maß des Tauschwerts stehende Gesellschaft, also der Kapitalismus, gemeint ist. Der Vorrang der Gesellschaft wird dann nach Adorno auf unterschiedliche, ja gegensätzliche Weise von der kritischen Theorie des Subjekts, also Klaus Horn, von der Tiefenhermeneutik und der ihr angegliederten materialistischen Sozialisationstheorie, also Lorenzer, und auf unterschiedliche Weise von der objektiven Hermeneutik Oevermann begründet werden. Dabei wird Oevermann auf jede manifeste Anleihe am Marxismus verzichten und sich auf die geniale Feststellung konzentrieren und auch beschränken, dass die Gesellschaft schon immer vor dem Individuum da ist. Ob dieser Vorrang dann im Weiteren von den verschiedenen Schulen eher sprachtheoretisch oder eher handlungstheoretisch begründet wird, soll uns hier nicht weiter interessieren. Die zweite Linie gilt der Zurückweisung aller Versuche, die Begriffe von Soziologie und Psychologie in Deckung zu bringen. Diese Versuche gehen theoretisch immer zu Lasten des Denkens und praktisch immer zu Lasten des Individuums. Sie sind geboren aus einer freudomarxistischen Illusion und münden in Ideologie. Adorno arbeitet sich hier stellvertretend an der strukturell-funktionalen Theorie von Target Parsons ab, dem damals ambitioniertesten und avanciertesten Versuch einer solchen Vereinheitlichung. Er meint hier aber, ohne dies kenntlich zu machen, auch die gesamte Geschichte des Freudomarxismus, insbesondere Erich Fromm. Das Institut für Sozialforschung hatte ja mit Autorität und Familie mehr als nur Teil an dieser Tradition. In gewisser Weise wird hier auf den Sack Parsons eingeschlagen, aber die Schläge gelten dem Esel, Freudomarxismus. Jedenfalls reißt Adornos Zurückweisung einer jeglichen psychosozialen Einheitstheorie die Kluft auf, die dann die beiden Erblasser des Freudomarxismus alsbald wieder füllen werden. Kritische Theorie des Subjekts, also Klaus Horn, und materialistische Sozialisationstheorie, also Lorenzer. Eine dritte Linie wird gebildet durch Adornos Würdigung von Freuds Entdeckungen. Adorno entfaltet an einigen psychoanalytischen Begriffen seine Sicht, wie und warum in die rein psychologisch konzipierten Begriffe der Vorrang der Gesellschaft unerkannt, nämlich als bürgerliche Ideologie, längst eingewandert ist. Er steigt also vom Allgemeinen herab zum Besonderen, wenn er nacheinander die Konstitutionslogik der Begriffe des Unbewussten, der Rationalisierung, des Über-Ichs, des Ichs und schließlich der Abwehrmechanismen in diesem Text behandelt. Indem ich diese drei Linien kenntlich mache, möchte ich zugleich das Augenmerk auf das Bauprinzip dieses Textes lenken, der bei äußerlich ungegliederter essayistischer Form, wie so oft bei Adorno, einer strengen Architektur folgt. Diese verleiht ihm den Charakter eines Manifests. Gerade darum drängt sich die Frage auf, warum Adorno diesem Text 11 Jahre später ein Postskriptum angehängt hat. Ich werde auf diese Frage zurückkommen. Eine vierte Linie und letzte Linie pflicht sich mit zeitdiagnostischen Bemerkungen über die psychische Struktur im total gewordenen Kapitalismus in die anderen drei Linien ein. Lassen wir die idiosynkratischen Töne unbeachtet, mit denen Adorno seinem Argwohn über Therapieziele und Therapieresultate in der verwalteten Welt Ausdruck gibt. Sie sind in den 60er und 70er Jahren in der Figur der Anpassung ans Bestehende unendlich wiederholt und banalisiert worden. Konzentrieren wir uns stattdessen auf den Kern. Das Ich der Psychoanalyse, genauer die Konstruktion des Ichs, der Instanzenlehre von Es, Ich, Über-Ich, hat die Aufgabe der Realitätsprüfung und Realitätsanpassung. Aber dieses Ich ist selbst der Form von Realität nachgebildet, die es prüfen und an die es sich und die gesamte Person anpassen soll. Diese Realität wiederum ist nach dem Muster des erweiterten Warentauschs konstruiert, so Adorno, der alle Werte in Warenwert verwandelt. In dem Maß, in dem die warenproduzierende Gesellschaft total geworden ist, wie es bei Adorno immer wieder heißt, formt sie das Ich und formt sich das Ich immer mehr den Notwendigkeiten dieser Totalität entsprechend um. Adorno bindet also die historisch-kulturellen Veränderungen in der Ich-Struktur konsequent, gewisserweise auch abstrakt, an die innere Logik der kapitalistischen Entwicklung im Allgemeinen. Im Besonderen verfolgt und diagnostiziert er diese Umformung als Regression des Ich von einem einmal erreichten historisch-kulturellen Niveau zu modernen und zugleich primitiveren Formen, die mit den Metaphern der Schrumpfung, Schwächung, Verhärtung, Verlust und Auflösung benannt werden. Meines Wissens hat Adorno als erster den sozialpsychologischen Befund von der Zunahme früher Störungen formuliert, wenn auch nur indirekt. Er sagt über den Sozialisationstyp, der heute allgemein als pathologischer Narzissmus benannt wird, ich zitiere, auf ihn deuten mit unwiderstehlicher Beweiskraft alle Befunde der Sozialpsychologie über die heute vorherrschenden Regressionen, in denen das Ich zugleich negiert und in falscher, irrationaler Weise verhärtet wird. Der sozialisierte Narzissmus, wie er die Massenbewegungen und Dispositionen jüngsten Stils charakterisiert, vereint durchwegs rücksichtslos partielle Rationalität des Eigeninteresses mit irrationalen Missbildungen destruktiver und selbstzerstörerischer Art. Ende. Adorno spricht, wenn er vom Ich spricht, immer vom Ich, ich habe schon angedeutet, der Es-Ich-Über-Ich-Trias der Freudschen Instanzenlehre, plus einer bei Freud nicht enthaltenen historischen Dimension des Realitätsprinzips. Wie vor ihm schon Horkheimer und nach ihm dann Marcuse, projiziert er das Ich der Psychoanalyse auf einen imaginären historischen Bogen, der seinen Höhepunkt in der Gründerzeit, also in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte. Diese Stelle des imaginären Bogens entspricht in der Logik der kapitalistischen Entwicklung dem im Innern gerade noch friedlichen Konkurrenzkapitalismus vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist auch Freuds Zeit. An dieser Stelle soll das bürgerliche Ich seine reife Gestalt ausgebildet haben. Wird nie so gesagt, aber das erschließt sich textphilologisch, wenn man das lang genug in Adorno sich bewegt. Das ist natürlich auch ein in illo tempore, ein in jener Zeit, ein Ursprungsmythos, nämlich die Zeit von Adornos und Horkheimers Kindheit. Den Beginn des Bogens bildet demnach die einfache warenproduzierende Gesellschaft, seine Jetztzeit, die Exzesse des totalitär gewordenen Kapitalismus, Imperialismus, Faschismus und, Metapher der Gegenwart, verwaltete Welt. Die Exzesse des inzwischen untergegangenen Staatssozialismus immer inklusive. Es ist bekannt, dass Adorno ab den 50er Jahren nur noch in Kryptogrammen und Apokryphen vom Kapitalismus im Zustand nach dem Exzess des Nationalsozialismus spricht, aber ebenso sicher ist, dass er Kapitalismus meint, wenn er verwaltete Welt sagt, wenn er gesellschaftliche Macht und wenn er Totalität sagt. Die Tatsache, dass er die staatssozialistischen Gesellschaften kaum besonders erwähnt, erhält in deren späteren Untergang ihre nachträgliche Rechtfertigung. Zwei Zitate bringe ich noch, um das zu belegen. Die gesellschaftliche Macht darf kaum mehr der vermittelnden Agenturen von Ich und Individualität, das Subjekt, zerlegt sich, ich zitiere weiter, in die nach innen hin fortgesetzte Maschinerie der gesellschaftlichen Produktion und einen unaufgelösten Rest, der als ohnmächtige Reservatsphäre gegenüber der wuchernden rationalen Komponente zur Kuriosität verkommt. Also dieser unaufgelöste Rest wird mich noch beschäftigen. Im Postskriptum von 1966 steigert Adorno nochmals Die Semantik des kapitalismusinduzierten Ich-Zerfalls lässt diesen rätselhaften Text dann jedoch damit enden, dass er den Weg frei macht für die Möglichkeit des Neuen. Ich zitiere, ob die Prozesse der Integration, wie es den Anschein hat, einzig das Ich zu einem Grenzwert schwächen oder ob, wie in der Vergangenheit, die Integrationsprozesse stets noch oder erneut das Ich kräftigen können, danach ist mit Schärfe bislang kaum gefragt worden. Auch das muss uns beschäftigen noch. An dieser Stelle ist ein Hinweis auf den Kontext des Postskriptum angebracht. Dieser Text ist der Sache nach zwar auch ein Postskriptum zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie, tatsächlich jedoch als Antwort auf einen Text von Alexander Mitscherlich über das soziale und das persönliche Ich entstanden. Mitscherlichs Text war in der Kölner Zeitschrift für Soziologie erschienen und Adorno hatte ihn nicht unkommentiert lassen wollen. Warum hat Adorno sich veranlasst gesehen, gerade diesen schwachen und beiläufigen Text von Mitscherlich zu kommentieren? Ich glaube, dass die Antwort in dem damals kurz vor der Publikation stehenden Buch Die Unfähigkeit zu trauern zu suchen ist. Der fragliche Mitscherlich-Text erschien ein Jahr später in diesem Buch und es ist gewiss, dass Adorno mit dieser dann so publikumswirksamen Zeitdiagnose der Unfähigkeit zu trauern mehr als nicht einverstanden war. Diese Zeitdiagnose muss ihm in ihrem psychologisierenden Gehalt zutiefst zuwider gewesen sein. Er muss die schuldentlastende und projektive Macht dieser Diagnose gespürt und gefürchtet haben. Zurück zum unaufgelösten Rest. In welchem Maß dieser unaufgelöste Rest, den ich zitierend erwähnt habe, Kuriosität und Psychopathologie, in welchem Maß er das Neue repräsentiert, also wie Adorno sagt, nachdem bislang mit Schärfe kaum gefragt wurde, das ist für mich tatsächlich die entscheidende Frage der angewandten Psychoanalyse. Die kulturanalytische Zeitdiagnostik zehrt bis heute von Adornos, Horkheimers und Marcuses Formulierungen über Ich-Schwächung unter den Bedingungen des total gewordenen Kapitalismus, ohne jedoch den Rahmen von Adornos Kritik, eben die Warenförmigkeit aller menschlichen Beziehungen, noch präsent zu halten. Adornos Parteinahme fürs Subjekt war stets gebunden an die Anstrengung, menschliche Entwicklung und menschliche Beziehungen als Entwicklung und als Beziehungen jenseits der Warenförmigkeit der erweiterten Zirkulation zu denken, also jenseits des Austauschs wegen, um Marx zu zitieren. Dieser Horizont hat sich in der psychoanalytischen Kulturkritik zu einer nostalgischen Technikkritik abgeflacht. In Hunderten und Tausenden von isolierten Fragmenten und Facetten wird beklagt, zu welchen Verrohungen und Primitivisierungen die technische Entwicklung in unserer Kultur geführt habe. Von den 60er bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts lebte die gesamte psychoanalytische Kulturkritik von einer zentralen Figur, die bei Adorno vorgebildet ist. Ich habe es bereits erwähnt, nämlich von der Figur, frühe Störungen haben zugenommen. Diese Figur hat jahrzehntelang den Diskurs der Anwendung der Psychoanalyse auf die Gesellschaft bestimmt. Ab dem Beginn der 90er Jahre ist diese Figur modernisiert worden. Das Früh wurde durch traumatisch ersetzt. Die Figur heißt heute, wir leben in einer Welt zunehmend schwerer traumatischer Gewalt, die heute vermehrt zu beobachtenden Störungen verweisen darauf, dass die Gewalt durch den Reizschutz der Individuen durchbricht oder diesen erst gar nicht zulässt. So meine Zusammenfassung dieser Figur. Vor 12 Jahren habe ich die inzwischen semantisch veraltete Figur untersucht und meine Ergebnisse unter dem Titel »Haben frühe Störungen zugenommen?« vorgestellt. Ich habe damals die Frage weder mit Nein noch mit Ja beantwortet, sondern die falschen Verknüpfungen aufgezeigt, von denen die Frage lebt. und schließlich die gesamte Frage zurückgewiesen. Dabei habe ich besonders 5 Komplexe herausgearbeitet, die ich hier noch einmal zusammenfassen möchte. Erstens, der erste dieser 5 Komplexe. Seit über 60 Jahren wird darüber diskutiert, ob dem unbestrittenen Symptomwandel, also dem Erscheinungsbild seelischer Krankheiten, auch ein Strukturwandel seelischer Krankheit und seelischer Gesundheit zugrunde liegt. Damit ist gemeint, dass die in sich festgefügten neurotischen Strukturen, die Freud unter dem Titel der Übertragungsneurosen beschrieb, kulturell zersetzen, quantitativ zurückgehen und an ihre Stelle Zustandsbilder treten, die darum als schwerere oder frühere Psychopathologien einzustufen seien, weil ihr pathogenetischer Auslösepunkt früher anzusiedeln sei. Unter frühen Störungen werden dann die narzisstischen und Borderline-Störungen, die Süchte, die Psychosomatosen und diffuse Identitätsstörungen subsumiert. Oft wird die Diagnose frühe Störung zumindest implizit in einer Kultur und zeitdiagnostischen, in einen kultur- und zeitdiagnostischen Zusammenhang gebracht und dann gefolgert, dass diese eher dissoziativen Zustandsbilder auf pathogene Auflösungserscheinungen in den Familienstrukturen und auf eine bedrohliche Zunahme gesellschaftlicher Gewalt antworten. Dagegen spricht zunächst, dass Freuds klassische Fälle, also Dora, Wolfsmann, Rattenmann, aber auch die Fälle von Abraham und Ferenczi, seit Jahrzehnten immer früher reinterpretiert werden und dass also das, was damals als Paradigma der Übertragungsneurose formuliert worden war, heute vielfach unter dem Namen Borderline, narzisstische und Persönlichkeitsstörung diagnostiziert würde. Zweiter Komplex. Gegen den unmittelbaren Eindruck überwältigender traumatischer Gewalt in der Gegenwart und der Auflösung fester, haltgebender Bindungen in der frühen Sozialisation ist davon auszugehen, dass in traditionalen Gesellschaften und in den frühen Epochen der Industrialisierung und der kapitalistischen Entwicklung die traumatischen Gewalt- und Zerrüttungspotenziale keineswegs geringer waren. Der anhaltende Modernisierungsschub in den posttraditionalen Gesellschaften lässt das Potenzial an früher Störung früherer Epochen vielmehr erstmals unter seinem eigenen Namen auftreten und zu sich selbst kommen. Die in früheren Epochen wohl vorhandenen schweren neurotischen, psychosomatischen und anderen psychopathologischen Symptome durften sich vordem als solche gar nicht zu Wort melden. Die in ihnen verborgenen Traumen und Konflikte treten erst heute in ihrem eigenen Namen auf. Drittens, alle Zeitdiagnosen, vor allem implizite, sind von dem schwer nostalgischen Wunsch eines früher war es besser getragen, von einem in illo tempore, vom Ursprungsmythos einer intakten Neurose, in einer intakten Familie, in einer intakten Kultur. Dies gilt für Herbert Marcuses Theorem der repressiven Entsublimierung ebenso wie für Anita Eckstedts Diktum, das ist eine Kollegin von uns, dass Übertragungsneurosen, der ich zitiere, Wohltaten einer guten Kinderstube bedürfen, wie für Wolfgang Lochs, ein Psychoanalytiker, Formulierung, die wohlgestaltete Neurose nehme ab, weil wir kein so festes und generell verbindliches Erziehungssystem mehr haben. Die projektive, schuldentlastende Funktion von psychoanalytischen Zeitdiagnosen ist nicht zu unterschätzen. In Deutschland wurde sie zum ersten Mal mit Händen greifbar an dem plötzlichen, ich sage es nochmal, medialen Erfolg der Diagnose Unfähigkeit zu trauern. So zutreffend die massenpsychologischen Mechanismen im Einzelnen beschrieben gewesen sein mögen, die Alexander und Margarete Mitscherlich damals am Nachkriegsverhalten der Deutschen aufdeckten, so bot die Übernahme dieser Diagnose doch die Garantie alsbald auf der richtigen Seite zu sein, auch ganz ohne Trauer auf der richtigen Seite zu sein. Außerdem ist es eher die Frage, aber das wären dann Spezialfragen im Anwendungsdiskurs, ob nur Menschen trauern können oder ob auch Völker trauern können. Ich neige also streng zu der Auffassung, dass Völker oder Subsysteme Trauerrituale ausbilden und die dann absolvieren und dass Menschen trauern oder auch nicht trauern. Wo sich die Psychoanalyse ihre Themen, das ist mein vierter Komplex, wo sich die Psychoanalyse ihre Themen im Anwendungsdiskurs selbst gibt, folgt die Auswahl und die Formatierung dieser Themen abgründigen intuitiven Linien, nämlich den Moden der medialen Vermarktung von Betroffenheit. Bevorzugt wird vom lärmendsten Symptom ausgegangen. Vor 10 Jahren war das sexueller Missbrauch, eine Diskursgeneration davor war es männlicher Chauvinismus, davor war es die Unterprivilegierung der Unterschicht, zurzeit sind es Fremdenhass und fundamentalistische Exzesse. Dieses Symptom wird dann mit der Krankheit identifiziert, die zu erklären ist. Also Krankheit in Anführungszeichen, Symptom auch. Dabei wird das psychoanalytische Fundamentum der Unterscheidung von Symptom- und Strukturdiagnose zerstört und die Irreführung vergessen, die dem lärmendsten Symptom regelmäßig zukommt. Das ist grell zu beobachten an den skizzierten Moden des Anwendungsdiskurses, die den Linien des Schuldgefühls und seiner Projektion der manischen Wiedergutmachung und der politischen Kollektivillusion folgen. Mein fünfter und letzter Komplex zu der Frage, haben frühe Störungen zugenommen? Alles lebensweltlich Vorfindliche enthält eine psychische Valenz, die kulturdiagnostisch gedeutet und ausgebeutet werden kann. Das gilt für eine neue Technologie, etwa das Austauschen von SMS per Handy, ebenso wie für eine fremdenfeindliche Parole, die plötzlich aufkommt und in einer Szene zum Renner wird. Aber der Vorrang des Objekts verlangt, dass man es einem neu auftretenden Phänomen der Lebenswelt nicht von außen ansieht, ob es sich dabei um eine regressiv-pathologische Bildung oder um ein potenziell progressives Element eines schöpferischen Prozesses handelt. Das gilt für eine neuartige und für viele von uns fremdartige Erscheinung innerhalb des Massentourismus oder der digitalen Kommunikation genauso wie für eine so gewöhnliche und universelle Erscheinung wie die Masturbation. Ich möchte jetzt noch ganz kurz bei dem fünften Komplex verweilen. Adorno hatte ja, wie oben zitiert, von dem unaufgelösten Rest gesprochen, der sich der Warenförmigkeit und dem Tauschwert entzieht, so meine Auslegung Adornos, und darum für das potenziell Neue steht. Mit seiner von Marx übernommenen Zentraldiagnose, wonach alle menschlichen Beziehungen und Bedürfnisse, also die gesamte psychische Struktur im Gang der kapitalistischen Entwicklung, warenförmige Gestalt annehmen, hatte Adorno immer mitgemeint, dass etwas anderes möglich sei. Dieses große Andere kann er, je später, desto weniger, an den Namen des Sozialismus oder des Kommunismus binden. Aber gerade in seiner Unbestimmtheit bleibt dieses Andere, das auch zunehmend mit diesem dunklen Namen aufgerufen wird, allgegenwärtig. Alles Denken im weiten Feld des nach Adorno, also alles sich selbst als kritisch bezeichnende Denken, lebt von diesem unbenennbaren Anderen, der utopisch anderen Seite von Marx Weltformel GWG', also Geld, Ware, mehr Geld. Die Menschen sind aber heute viel mehr als zu Adornos Lebzeiten vereint in der intuitiven Überzeugung, dass es nichts anderes geben kann als die kapitalistische Produktionsweise. Es gibt nur noch das, was ist. Dadurch verlieren alle Metaphern des Anderen, Kritik, Autonomie, Widerstand, das Falsche und das Wahre, an Gegenhalt. Die Situation lässt sich am deutlichsten an den heute jungen Erwachsenen darstellen. Eine große Gruppe, die mit der Richtung der kapitalistischen Entwicklung völlig identifiziert ist, die es okay findet, dass wir die reichen Länder sind, auch wenn wir unsere Kosten auf die armen Länder abwälzen und so weiter, die es wunderbar findet, dass alles immer schneller geht und alles immer perfekter funktioniert. Dieser größeren Gruppe steht eine kleinere Gruppe gegenüber, die das zwar nicht alles okay findet oder die das scheiße findet, aber auch nicht weiß, wie es anders gehen könnte. Oder eher noch, die ebenfalls weiß, dass es grundsätzlich anders nicht gehen kann. Das, was Adorno die warenproduzierende Gesellschaft nannte, ist heute so absolut selbstverständlich und alternativlos geworden, dass sich niemand mehr vorstellen kann, es hätte jemals einen Gegenentwurf gegeben, an den irgendjemand ernsthaft geglaubt hätte. So betrachtet ist der Kapitalismus den Menschen erst mit dem Fall der Mauer und der Sowjetunion zur zweiten Natur geworden. So viel mein erster Teil. Applaus